Diese 432 Hertz entspricht somit dieser natürlichen und kosmischen Ordnung, die wir in allem wiederfinden, sei es jetzt in den in diesen Blütenanordnungen, in diesen Strukturen, in den Galaxiespiralen, in Muschelspiralen. Also da sind wir dann schon, da geht es dann schon in dieses Fibonacci-Spirale hinein und den goldenen Schnitt. Aber kommen wir zurück, diese 432 Hertz, das ist dieses Pulsen der Erde, wenn man so möchte. Das heißt, wir als Menschen, alles Leben dieser Erde schwingt in seiner Urfrequenz auf diesen 432 Hertz.
Herzlich willkommen, liebe Götter und liebe Göttinnen, hier bei Undomestiziert, dem Podcast von und mit Nadine Kulis. Für alle, die sich fragen, ob sie artgerecht gehalten werden.
So, wie der kleine Aufmacher hier schon läuten lässt, es geht um die Frequenzen und was sie mit der Göttin zu tun haben. Und ja, und da fällt mir jetzt direkt schon mal als Aufhänger ein, ich habe ja gerade den Podcast geschnitten und das wird jetzt gleich im Schnitt hinten an mir an dieses Intro hier gepackt. Und wahrscheinlich hört ihr es genau, wie ich es jetzt selber höre. Während des Interviews bin ich schon irgendwie auf einer ganz anderen Frequenz. Ich merke es, es ist wirklich immer ganz schlimm, seine eigene Stimme zu hören. Ich sage es einfach nur mal so. Und dann hört man sich selber mal so hochpitchen oder manchmal auch sich seine eigene Stimme überschlagen und in Gedanken schon bei der nächsten Frage zu sein. Und jetzt bin ich einfach ein bisschen ruhiger und muss mich nicht so auf meinen Gesprächspartner konzentrieren und habe hier mein Glas Wasser, meine Notizen und auch das völlige Bewusstsein darüber, wenn ich mich jetzt verhasple oder irgendeinen Blödsinn erzähle, dann kann ich noch mal eine Pause machen oder neu anfangen. Das ist eine andere Frequenz, oder? Aber wir gehen da natürlich da jetzt wirklich tief rein, dank Carmen, die ihr vielleicht auch schon kennt vom Interview mit über die Göttin Artemis. Und da ist Carmen ja richtig tief mit uns reingegangen, weil es geht da nicht nur um historisches Wissen, sondern auch um das mythologisch-spirituelle Wissen. Und was die Frequenzen mit der Göttin zu tun haben, das wird sie uns gleich erzählen. Es geht natürlich auch, es wird um so Stichworte gehen wie Beta-Wellen, Alpha-Wellen, Theta-Wellen. Wir sprechen, was die Klänge mit uns und unseren eigenen Frequenzen zu tun haben. Und was mich eben auch ganz fasziniert hat, ist nun mal das Thema mit den Glocken, den Kirchenglocken. Das hat mich jetzt irgendwie noch so beschäftigt, dass ich sie jetzt fast noch mal als Schmankerl in das Intro packen will. Der Aufhänger aber dafür war nach dem Artemis-Interview, weil da ging es um die Reise zum Tempel der Artemis, weil Carmen bietet nicht nur Retreats an am Chiemsee, wo sie dort ihr Heilzentrum hat, sondern auch eine ganz spektakuläre Reise dieses Jahr nach Ägypten und an der ich teilnehmen werde. Das werde ich mir dann schenken zum Geburtstag. Und da wird es eine, ja, sie nennt es Initiationsreise. Es ist auch wirklich eine Initiationsreise, weil das ist wirklich eine Reise zu den einzelnen Tempeln in Ägypten entlang des Nils mit einem Segelschiff. Begleitet von Expertinnen aus dem Bereich Astrologie, Bewusstseinstraining und altes mythologisches Wissen. Dazu erzählt die Carmen gleich natürlich noch mehr. Aber wir gehen nicht über das Thema der ägyptischen Götter hinein. Das machen wir nämlich demnächst noch mit Vera Zingsim. Wir gehen über das Thema Frequenzen hinein in das ein Thema, über das wir uns dann dieser Reise am Ende des Gesprächs nähern werden. Und ja, deswegen möchte ich das jetzt hier nicht so lange ziehen, weil es ist mal wieder ein etwas längeres Gespräch geworden. Und es lohnt sich wirklich bis zum Ende zuzuhören, weil ich jetzt gerade natürlich, wo ich es einmal komplett durchgehört habe und geschnitten habe, merke, wie sich am Ende auch so der Bogen spannt des ganzen Gesprächs. Gut, und aber eine Sache, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, die gehört hier rein und wir wollen nicht drauf verzichten. Was kann das sein?
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Da es heute um Frequenzen geht, sprechen wir kurz über die Göttin Omphale. Denn wir kennen ja alle das Om, das ist das allumfassende Schöpfungswort, das die orientalische große Göttin bei der Hervorbringung der materiellen Welt von sich gab. Sie beschwor damit ihren eigenen schwangeren Bauch. Om wurde als Mutter der Mantras, Matrika Mantra, das höchste Wort bezeichnet. Höchstes Wort, ja. Und woher habe ich das? Natürlich aus dem geheime Wissen der Frauen von Barbara J. Walker. Und das führt zur Göttin Omphale. Und daraus zitiere ich ein paar Passagen. Omphale, ein lydischer Name für die Göttin des Mittelpunktes. Omphalos, der Nabelstein, bezeichnet den Mittelpunkt des Weltenschoßes. Der griechische Mythos beschreibt sie als eine Königin von Lydien, die den Helden Herakles zum Sklaven machte und zur Arbeit an ihrem Spinnrad zwang. Herakles war die Sonne und er führte seine 12 Arbeiten am Spinnrad des Tierkreises durch. Jede Arbeit, also Arbeit in Anführungsstrichen, war in Wirklichkeit eines der Tierkreishäuser, die die Sonne während Herakles einjähriger Dienstzeit in Omphales Palast durchquerte. Dieses Jahr markierte seine Herrschaft als Äon. Er trug dabei die Gewänder der Königin. In Erinnerung daran hüllten sich auch die Priester des Herakles in weibliche Kleidung und gaben vor, die magischen weiblichen Kräfte zu beherrschen. Tja, kleiner Einwurf von mir, sehen wir übrigens heute noch in der katholischen Kirche. Es war charakteristisch für die Übergangsperioden zwischen Matriarchat und Patriarchat, dass der König als Stellvertreter der Königin auch die Gewänder der Königin trug. Geht hier noch weiter, erspare ich euch aber erstmal, könnt ihr auch nachlesen, aber es gibt dann später, als nach Omphale kommt Omphalos. Da erzähle ich euch auch mal ganz kurz die erste Passage. Eine griechische Bezeichnung für den lateinischen Umbilicus, den Nabel oder Mittelpunkt der Welt, den Mittelpunkt des Körpers der großen Göttin und Ursprung aller Dinge. So wie jedes Volk der Frühzeit seine eigene Version der großen Mutter als den weltumfassenden Geist ansah, war seine Hauptstadt oder der Haupttempel am Mittelpunkt der Welt angesiedelt. Dieser Punkt wurde durch den Stein Omphalos markiert, in dem das Wesen der Mutter konzentriert war. Die Hebräer nannten ihn Bethel oder Wohnort der Gottheit. Diese Gottheit befand sich als ein im König verkörperter männlicher Gott in der Mitte der Göttin, denn er war ihr Kind. Also, ich glaube, was man sich merken kann, Om als Mittelpunkt, Om als Bauch, Om als Nabel der Welt. Und jetzt geht's weiter.
Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und 5 Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.
Und wenn ihr schon dabei seid, etwas für mich zu tun, wie zum Beispiel bewerten und liken und was auch immer, ich habe hier noch ein paar Infos. Also, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, in den Shownotes gibt's einen Link zu Ko-fi. Ko-fi, um mir einen Coffee zu kaufen. Und wie es geschrieben wird und Ko-fi/undomestiziert, schaut's in den Shownotes nach. Dann kommt ein kleiner PayPal-Ko-fi zu mir, damit ich auch weiterhin für euch dieses Wissen nach vorne bringen kann. Denn ich mache das komplett in Eigenregie und nutze das natürlich auch mal, ein bisschen Werbung zu machen für mich, für meine Kunst, für meine Lesungen. Führt mich zum nächsten Punkt. Am Samstag, 21. feiern wir Midsommernacht am Matronentempel, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. An dem Dienstag und Donnerstag davor, ich glaube, das ist der 17. und 19., lass mich jetzt nicht lügen, ich habe es jetzt nicht vorliegen, gibt es zwei Zoom-Meetings, also jeweils ein Zoom-Meeting. Und ihr könnt diese Zoom-Meetings auch buchen oder mit dabei sein. Kostet 63 € für die beiden Meetings, wenn ihr nicht in der Eifel dabei sein könnt und einfach mit uns ein bisschen in diese Vor-Midsommer-Vorzeit kommen möchtet und etwas über die Göttinnen erfahren möchtet. Denn wir sprechen im ersten Meeting über die Göttin Trinität, die drei Matronen und welche Bedeutung sie haben und was wir modernen Frauen von ihnen lernen können in diesen drei Phasen unseres Lebens. Und in dem zweiten, der übernimmt ein bisschen Katharina das Zepter und spricht über den Zeitpunkt, was Midsommernacht oder diese Midsommerzeit überhaupt im Jahreskreis bedeutet und wie man sich überhaupt auch mit der Erde verbindet. Sie hat ja indigenes Wissen in Costa Rica studiert, also bringt unheimlich viel Wissen mit. Dann noch ein kleines Feedback. Ich komme ja aus Wien. Dort hatten wir ich habe Lesungen gegeben und auch Workshops zusammen mit Martina Hirschmeier, die diese tollen Jingles hier einspielt übrigens. Sie macht Future Me Interviews. Und wenn ihr, und das möchte ich einfach mal vielleicht, denke ich immer, das wissen doch die Leute, aber ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht seid ihr gar nicht auf die Idee gekommen. Wenn ihr, egal wo ihr seid, nämlich so war das in Wien, ja, wir wurden eingeladen, wenn ihr eine Gruppe von Frauen zusammenbekommt und sagt, also hier ist eine Gruppe, komm vorbei, Nadine, und dann können wir uns zusammensetzen und gucken und mal ein bisschen kalkulieren, was brauchen wir, damit wir jetzt zusammenkommen, was können wir da an Eintritt nehmen. Wir machen das ganz individuell. Wir können gucken, je nach Budget, welches Programm und Workshop-Programm wir zusammenstellen, weil es war dann so, ich habe eine Lesung gegeben und am nächsten Tag gab es einen Göttinnen-Workshop, gefolgt auch von, also weil ich noch Martina mit dabei hatte, Future Me Interview. Das bedeutet so eine Art so mythologisches Wissen aus der Vergangenheit. Und dann haben wir das in so, ja, Manifestations-Fun in die Jetztzeit übertragen und dann bis hin zu im finalen Interviews geführt mit der Persona, die du in Zukunft sein wirst. Also es war auf jeden Fall echt, wir hatten eine Wahnsinnszeit. Und ja, kontaktiert mich, dann lass uns doch mal schauen. Es geht hier nicht nur um einen allgemeinen Göttinnen-Workshop oder Infos, sondern ein Thema, was mir auch ganz am Herzen liegt, ist das Inanna-Thema, Reise in die Unterwelt. Und da kann ich auch eigentlich immer, bin ich immer auf den ganzen Abend mitzufüllen, weil was diese Göttin uns zu sagen hat, ist wirklich einen eigenen Workshop wert. Ja, also wie gesagt, Matronenfestival und dann am Matriarchy for Future Anfang Juli, dort bin ich auch. Es wird ein Festival, was geballt ist mit internationalen Speakerinnen und Künstlerinnen, die ein Stück weit ihre Impulse setzen möchten für einen Perspektivwechsel abseits von patriarchalen Strukturen. Und fühle ich mich wirklich sehr geehrt, dabei zu sein, denn da stecken wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Das ganze Thema Matriarchat wird ja immer noch mit sehr, sehr viel Vorsicht angefasst, weil es für viele immer noch das Thema Frauenherrschaft ist. Aber dem ist nicht so. Und ihr wisst das natürlich, ihr seid ja undomestiziert, höre. Aber ja, für manche ist das noch ein bisschen ein seltsamer Fall. Gut, so viel dazu. Jetzt aber endlich kommen wir zu Carmen und mir, dem Zoom-Interview, was ich aufgezeichnet habe und was dann auch bald auch auf YouTube erscheinen wird. Ich werde mich in Zukunft auch ein bisschen mehr disziplinieren, diese Videos, die wir auch zusätzlich hier aufnehmen, auf YouTube hochzuladen. Dann haben wir natürlich nicht dieses schöne Intro. Also ich bitte euch immer weiterhin hier auf euren typischen Podcast-Kanälen weiterzuhören. Und ihr hört da wahrscheinlich auch den Unterschied in der Frequenz. Wir sind gleich wieder völlig aufgeregt und außer Rand und Band, wenn ich mit Carmen spreche und da so ins Mikrofon reinschreie, als ob Carmen irgendwo, als ob ich sie nicht über Funk, sondern irgendwie nach zum Chiemsee hinschreien muss. Ich weiß auch nicht, was da wieder in mich gefahren ist. Also verzeiht es mir bitte. Ich habe mich auch diesmal ein bisschen zurückgenommen mit dem ständigen Unterbrechen. Habe ich mich diesmal wirklich diszipliniert. Aber passiert mir ja trotzdem. Ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile. Ja, also habe ich ein bisschen rausgeschnitten hier und da gab es eine Internetunterbrechung zum Thema Frequenz. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Carmen, Du bist wieder bei mir nach Artemis, ja, einer auch der meistgehörtesten Podcast-Folgen in diesem Jahr. Artemis ist auch wirklich super spannend. Gehen wir nochmal eine Runde tiefer und sprechen heute über die Bedeutung von Frequenzen. Und bevor wir einsteigen, würde ich dich bitten, noch einmal ganz kurz dich vorzustellen, was du so machst, woher du kommst und was hier deine Aufgabe ist.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Carmen Dettendorfer. Ich bin Gründerin von Inner Places, dem Portal zum erweiternden Bewusstsein. Und ich lebe hier im Chiemgau, habe hier eben diese kleine Institution und bringe den Menschen die Naturkräfte und all diese wirksamen Wirkkräfte der Natur nahe. Diesbezüglich habe ich meinen Schwerpunkt, nenne ich es jetzt mal, mein Steckenpferd auf der Kraft der Elemente. Also ich arbeite mit den Elementarkräften, mit den Naturkräften und diesbezüglich eben auch mit den Schwingungen, mit den Klangfrequenzen. Und da werden wir heute auch tiefer eintauchen. Und ja, und mein Highlight, was ich anbiete, sind eben auch Bewusstseinsreisen, wo ich dann auch Menschen ja einlade, aus ihrem Alltagsbewusstsein rauszugehen und sich neu zu erfahren und einzutauchen in das Sein.
Und auf eine Bewusstseinsreise gehen wir gleich noch tiefer ein. Das wird auf jeden Fall eine Reise sein, die mit großer Sicherheit sehr lebensverändernd sein wird. Aber da gehen wir gleich noch mal tiefer drauf ein, denn heute sprechen wir über die Frequenzen. Und im Vorgespräch dazu, wir haben es vorher noch mal so ein bisschen umrandet, da sind mir schon so viele, also da hatte ich so viele Aha-Erlebnisse oder Aha-Momente. Und ich habe seitdem das Gefühl, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, seitdem habe ich so eine selektive Wahrnehmung. Ich sehe gar nicht mehr, ich sehe Menschen, also ich teile schon alles in unterschiedliche Frequenzen ein, wo ich denke, naja, das geht gar nicht darum, ob wir jetzt uns unsympathisch sind oder nicht. Wir sind einfach auf anderen Frequenzen unterwegs. Ja, oder warum spricht mich das so an? Oder warum ist das so, warum bin ich so excited hier? Das ist wahrscheinlich eine richtige Frequenz. Dann sofort erscheint er in irgendwie sozialen Medien in meinem Feed irgendwas über 144 Hertz Musik oder in welcher Frequenz man Filmmusik gemacht hat, schon in den 30er Jahren, weil man herausgefunden hat, in welchen Frequenzen das Publikum besonders reagiert. Ich habe gedacht, wieso weiß ich das erst jetzt? Ja, und was hat das bitte mit der alten Göttin zu tun? Und ja, der Sache gehen wir jetzt gleich nochmal auf den Grund.
Ja. Ja, sehr gerne. Ja, aber das hast du richtig wahrgenommen. Also es ist tatsächlich, alles ist Energie, alles ist Bewegung, alles ist Schwingung. Und der Mensch, der vergisst das viel zu schnell, beziehungsweise sie haben einfach im Laufe der Zeit ja auch gar nicht so diese Schulung dahingehend bekommen. Das, was früher die indigenen Völker von ja, Natur aus gelebt haben und weitervermittelt haben, das wurde im Laufe der Zeit bei uns in der zivilisierten Welt einfach, ich sage jetzt mal, an den Rand gedrängt. Und das ist jetzt einfach auch die Zeit, wo wir uns daran wieder erinnern dürfen, weil es uns, ja, weil es einfach das Elementare für uns auch ist, in dem Moment, wo wir, so wie du sagst, wenn wir in dieser richtigen Frequenz sind oder in dieser richtigen Schwingung sind, dann gehen wir mit anderen Menschen oder auch mit anderen Situationen in Resonanz. Und was ist jetzt die richtige Schwingung? Da kommen wir gleich dann schon ins Eingemachte. Also es geht um die Urfrequenz, das, was wir wirklich sind, wo wir herkommen. Also das total Reine in sich. Und da haben wir eben auch ja diesen Urkosmos, diesen Anbeginn allen, das ruhende Urmeer, wenn man so möchte, aus dem einst dann dieser Impuls stattgefunden hat, dieser eine Bewegungsmoment. Und damit ist alles Leben, hat seine Bahn genommen, seinen Weg genommen und seitdem zieht es seine Kreise, ja, so wie wir auch in dem Kosmischen, in dem Galaktischen auch sehen. Und ja, das ist ein fortwährender Entwicklungszyklus und wie eine Symphonie, die sich fortwährend neu gestaltet.
Mhm. Kennst du diese Pyramide? Ich weiß aber nicht, von wem die ist, wo dann irgendwo diese unterschiedlichen Gefühle mit Frequenzen verbunden sind und ganz unten ist irgendwie Scham und ganz oben ist entweder, je nachdem, was es für eine Pyramide oder Tabelle ist, ist es dann irgendwie Liebe. aber dann auch manchmal Authentizität, so nah wie möglich bei sich selber zu sein und dass es da so unterschiedliche Schwingungen gibt. Kannst du mir dazu sagen?
Es gibt ja verschiedene Systeme und Modelle, die das Ganze versuchen, irgendwie anschaulich zu erklären. Ich arbeite gerne auch mit der Maslow'schen Pyramide, die geht eben auf diese verschiedenen Gefühlsbarometer ein. Es ist müßig, sage ich jetzt mal, sich als Otto-Normalverbraucher mit den einzelnen Frequenzen und Zahlen zu beschäftigen. Da sind wir schon wieder viel zu sehr im Kopf wegen in der Ratio. Ich gehe letztendlich gerne an diese einfache Struktur heran. Was macht uns in unserer archaischen Funktion aus? Wer sind wir, ich sage jetzt mal, von Natur aus? Was sind unsere Triebe, die uns steuern? Was brauchen wir für Grundbedürfnisse, die gestillt werden sein möchten? Und wo können wir uns eben weiterentwickeln? Und dann kommen wir genau in diese Bereiche bis hin zur Transzendenz. Und dann sind wir in diesem göttlichen Einheitsbewusstsein, wenn man so möchte. Und das ist wiederum genau das, da werden wir vielleicht auch heute noch im Gespräch tiefer drauf eingehen, weil es geht wirklich immer um diese Paternosterfahrt, nenne ich es immer so schön. Also wir wirklich, die aufstreben, und da haben wir zum Beispiel den Weltenklang Om, ja, wenn wir da uns den mal anschauen. Also da, das ist so dieses aufstrebende Prinzip hin zur göttlichen Essenz. Und dann geht es aber auch wieder darum, all das wieder in uns zu integrieren, dieses göttliche Wissen in uns zu integrieren, also aus diesem Einheitsbewusstsein auch wieder in unsere Individualität einzukehren. Und das wäre das Hom. Also wir haben das Om und wir haben das Ham. Und vielleicht kennst du ja auch so diesen Segensspruch oder diese Melodie, die man oft ja auch im Tibetischen dann hat. Om Mani Padme Hum. Das ist genau das. Wir haben das Om und das Ham, das umarmt das Ganze, und dazwischen ist eben der Weg, den wir Menschen an der Stelle eben gehen dürfen in unsere Entwicklung. Und da haben wir so dieses fortwährende Auf und Ab zwischen uns und der höheren Essenz und das wiederum rein in unsere Individualität, die wir zum Ausdruck bringen. Ja.
Ähnlich wie das Alpha und das Omega, würde es heißen.
Ja, ist so ein bisschen. Genau, das eine ist das Alpha und das Omega, das hat so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so einen leichten linearen Charakter, weil es so ein Anfang und ein Ende impliziert. Und trotzdem ist es, wenn wir es in einen zyklischen Kontext bringen, wiederum eben da, wo wir etwas beginnen und da, wo es dann in seine Vollendung kommt und wo wir dann weit vergehen. Ja, weil es hört ja damit nicht auf. Also viele Leute sprechen ja von Erleuchtung, die haben möchten. Meine Güte, wer auf die eine hohe Erleuchtung wartet, wartet lange, genießt die vielen tausend Erleuchtungen, die wir an einem Tag erhalten können. Also, und ja, das ist es. Wir haben eben fortwährend immer wieder einen Neubeginn. Und damit spannt sich eben auch dieser Raum auf. Und da sind wir jetzt schon genau in dieser Welt dessen, wie entsteht Klang. Vielleicht, wenn man sich so das Bild einer Gitarrenseite vorstellt, die, wenn sie nur da liegt, ja, dann ist es nur eine Seite, die macht noch nichts. Und wenn ich die jetzt aber zwischen zwei Polen aufspanne, dann habe ich schon mal die Spannung. Und in dem Moment, wenn ich diese Spannung zum Klingen bringen möchte, dann brauche ich meine Intention, also auch mein gezieltes, eingesetztes Bewusstsein, dass ich diese Seite zupfe. Und dann entsteht der Klang, der aber erst dann hörbar wird, wenn wir einen Resonanzkörper haben.
Hm.
Also habe ich diesen Resonanzraum nicht, dann bringt mir auch diese gespannte Seite relativ wenig, weil dann kann ich diesen wunderschönen Klang gar nicht wahrnehmen.
Das stimmt. Und, ja, ja.
Und da sind wir eben schon mittendrin in dieser Materie. Was beeinflusst alles den Klang? Es ist eben nicht nur irgendwie ein Impuls, der rausgesendet wird, sondern es sind wirklich eben auch diese Resonanzräume, das Material. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Also was formt die Materie? Also wenn wir davon ausgehen, dass alles Klang ist, dann können wir auch davon ausgehen, dass Materie Klang ist. Und da wird es dann spannend, ja? Weil dann kommen wir nämlich wirklich vom Hundertsten ins Tausendste, aber wieder zurück zu uns. Wir sind ja auch Materie. Also wir sind ja auch, wir haben ja hier unseren schönen Körper, unseren Tempel. Und wie können wir diesen Tempel wirklich auch in den Ausdruck bringen, in die Form bringen, wie wir eigentlich schwingen dürfen. Und das ist jetzt so ein Knackpunkt, wo es eben auch darum geht, was können wir für uns wirklich in den Glanz unserer selbst bringen.
Das ist genau, das ist so der Punkt, weil wenn du das so sagst und erzählst, habe ich sofort diese Bilder im Kopf. Es gibt ja die Archäologen, die in den alten Höhlen, wo man ja auch Höhlenmalereien gefunden hat, Klangexperimente machen, um zu schauen, wie haben die Menschen dort mit Musik gearbeitet und mit welchen Instrumenten, und zu gucken, wie wirkt das. Und viele von diesen ja Musikarchäologen, ich habe das richtige Wort jetzt gar nicht auf der Zunge, sind so berührt, wenn sie davon sprechen. Es gibt dann so manchmal so Vorträge, die dann wirklich sagen, also die kommt mir ein bisschen vor wie diese Astronauten, die zum ersten Mal die Erde gesehen haben, die dann wirklich fix und fertig sind und sagen, es war so eine tiefe Erfahrung, das zu erleben. Und daran erinnert mich das. Und es erinnert mich auch an die goldene Schallplatte der NASA, die ja ins All geschossen haben mit Instruktion. Also falls so ein Alien mal irgendwann mal diese Kapsel findet, gibt es eine Anleitung mit Schallplatte und mit einem Schallplattenspieler als Erinnerung an die Menschheit. Also diese Kapsel, die gibt es dann wohl anscheinend noch, selbst wenn die Menschen schon ausgestorben sind. Und ich habe mich früher immer gewundert, was da für komische Musik drauf ist. Ja, da ist, glaube ich, nur ein Popsong. Ansonsten ist da 50% klassische Musik und die anderen 50% ist indigene Musik. Und ich habe mich damals gewundert, wie gedacht, wieso machen die so Didgeridoo-Songs da drauf? Die armen Aliens, ja, was soll das denn? Ja, so Regentänze und sowas, ja, aus der ganzen Welt. Und ich habe es aber erst verstanden, den ganzen Sinn dahinter, in diesem Kontext, mit diesen Frequenzen und mit diesem uralten Wissen von Völkern, die mit diesen Frequenzen und mit dieser Musik und mit dieser Erdverbundenheit arbeiten, diese Töne zu erzeugen, die so viel Essenz von unserem Menschsein beinhaltet. Und es geht ja auch darum zu zeigen, hallo Aliens, wir sind's, die Menschen, und das ist unsere Essenz. Und da habe ich erstmal so verstanden, worum es dabei geht. Und aber jetzt nochmal so den Bogen zu spannen und den Punkt. Jetzt haben wir die Problematik, wir sind ja nun wirklich als moderne Menschen in Anführungsstrichen extrem entfernt von dem, was diese Frequenzen, wo diese Frequenzen schwingen, wie diese Frequenzen schwingen, wie können wir das in den Alltag integrieren und vor allen Dingen, wie können wir uns selbst als schwingendes Wesen wahrnehmen und uns auf unsere eigene Frequenz Acht geben? Ja. Viele Fragen, ne?
Ja. Naja, viele Fragen. Ich versuche mal so der Reihe nach eins drauf einzugehen. Also das, was du erzählt hast, das sind mit dieser goldenen Schallplatte und diesen einzelnen Musikstücken, die da drauf sind. Das, was wir nachweislich haben, ist, dass alle alten Musikstücke und eben auch alle historischen, antiken Musikstücke in 432 Hertz, auf 432 Hertz zurückzuführen sind. Das ist jetzt eine Form. Was bedeutet 432 Hertz? Was bedeutet überhaupt Hertz? Hertz ist eben dieser eine Schwingungsimpuls pro Sekunde. 432 Hertz ist eine oktavierte Form der Schwingungsebene von Mutter Erde. Also wenn wir jetzt den Planeten Erde, wenn wir da hinhören könnten, würden, dann wären das 8 Hertz, rund, pauschal genommen. Und dadurch, dass der Mensch das nicht hören kann, weil es in einem Frequenzbereich liegt, der außerhalb unseres Hörbereiches liegt, wurde das eben hoch oktaviert und damit kommt diese Zahl der 432 Hertz. Diese 432 Hertz entspricht somit dieser natürlichen und kosmischen Ordnung, die wir in allem wiederfinden, sei es jetzt in den in diesen Blütenanordnungen, in diesen Strukturen, in den Galaxiespiralen, in Muschelspiralen. Also da sind wir dann schon, da geht's dann schon in dieses Fibonacci-Spirale hinein und den goldenen Schnitt. Aber kommen wir zurück. Diese 432 Hertz, das ist dieses Pulsen der Erde, wenn man so möchte. Das heißt, wir als Menschen, alles Leben dieser Erde schwingt in seiner Urfrequenz auf diesen 432 Hertz. Das, wenn wir das jetzt auf den Kammerton A beziehen. Das heißt, wir haben eine, ich sag jetzt mal, eine zusammen verbindende, nennen wir es mal so, eine verbindende Frequenzebene, wo wir uns mit Flora und Fauna und letztendlich auch mit diesem Planeten wirklich in eine Schwingung begeben können. So, jetzt war es allerdings so, dass 1939 wurde auf dieser Stimmkonferenz ein Beschluss gefasst, nämlich dass dieser Standardwert auf 440 Hertz angehoben wird. Und dass das zur DIN-Norm wird. Das wurde dann 1953, glaube ich, war es, in Genf tatsächlich auch als Gesetz und als Regel dann installiert. Es waren auch, jetzt schweife ich ganz kurz ab, waren auch viele, viele Musiker, ich glaube, es waren 40.000 oder über 40.000 Musiker, die Petitionen dagegen eingereicht haben, aber es wurde ignoriert. Seither haben wir, also seit 1953, haben wir diese 440 Hertz als Grundschwingung. Was bedeutet das jetzt? Im Grunde ist der Mensch, wenn er in diesen 432 Hertz schwingen darf, hat er die Möglichkeit, wie jede Pflanze auch, aufzugehen, ja? Und du kennst es vielleicht bei den Blumen und abends schließt es sich wieder. Keine Blume blüht die ganze Zeit, ja. Also sie hat so Öffnungszeiten und sie hat Schließungszeiten. Und genau das passiert mit 432 Hertz. Es ist ein Ausatmen und ein Einatmen und ein Pulsen. Es ist ein Wechsel, der da stattfinden kann. Mit den 440 Hertz sind wir in einem Modus, in dem wir permanent auf einer, ich sage jetzt mal, Leistungsbereitschaft sind. Das bedeutet, wir sind ständig am Machen, Schaffen, Tun. Also in Wellenfrequenzen wäre das die Beta-Welle, die eigentlich so eine Hab-8-Stellung uns gibt, die notwendig ist, sage ich jetzt mal, einerseits für uns gut zu sorgen. Ja? Also sehen, okay, was geschieht, auch reaktionsfähig zu sein. Aber es hält uns auch in einer gewissen Anspannung. Ja, und diese Beta-Welle, wenn die permanent wirkt, dann sind wir ständig in dieser Anspannung. Wir haben keinen Moment mehr, wo wir auch mal Entspannung dürfen. Und das ist das Problem an der Geschichte. Ja, also die 440 Hertz grundlegend wären ja nicht verkehrt, wenn wir Leistungsbereitschaft und ich sag jetzt mal aktiv sein wollen und produktiv sein wollen. Da ist ja grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Aber es fehlt der Entspannungsmoment. Und das ist der Knackpunkt.
Carmen, ich habe so viele Fragen. Ich muss so, Moment, ich muss mal kurz zurückdrehen, nicht, damit ich so ein bisschen mitkomme.
Ja.
Was? Also erstmal muss ich wissen, was bitte war das für eine Konferenz in Genf? Weil das würde ja bedeuten, dass da wirklich sehr helle Köpfe auch Entscheidungen treffen und nicht so irgendwie so ein paar verschwurbelte Hokuspokus-Heinis, die da irgendwie in okkulten Untergrundräumen da irgendwie was für sich entscheiden, sondern das muss ja Auswirkungen auf uns gehabt haben. Und erstmal interessiert mich, was war das bitte für eine Konferenz? Zweitens, wer ist überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, zu verstehen, Moment mal, 432 Hertz ist eigentlich unsere Erdfrequenz? Und dann die dritte Frage, wer hat dann gesagt, nee, wir müssen das auf 440 machen, weil dann ist alles einfacher und effizienter? Also das hört sich für mich so abstrakt an, wie aus einem Science Fiction. Kannst du mir mal bitte einen Transfer machen, was das wirklich bedeutet und was da wirklich stattgefunden hat? Weil, ja.
Also das, was die Menschen eben gesehen haben, ist, es war ja auch so, man hat ja verschiedene Zeiten ja schon durchgemacht. Wir hatten die Industrialisierung und der Mensch ist ja eben bestrebt, da zu schaffen und zu wirken. Und irgendwie nach dieser ganzen Kriegsszenerie, sage ich jetzt mal, wir hatten ja dann eben vorher den Zweiten Weltkrieg, es ging eben drum, okay, wie können wir die ganze Welt letztendlich in einen Aufschwung bringen? So. Und einerseits, ich will gar nicht so ein Fingerpointing machen, weil letztendlich waren es doch, ich glaube, es waren, waren es 144 oder 160 Staaten, die da letztendlich Mitgliedstaaten, die in dieser Konferenz diesen Beschluss mit unterschrieben haben. Also es ist im Grand, die Frage ist immer, wie wird etwas verkauft? Wir können immer etwas in die eine Richtung, sage ich jetzt mal, pointieren oder in die andere Richtung, wenn wir aus unserem vollen Schöpfen als Mensch sollten wir das sowohl als auch jeweils immer darstellen. Ja, das finde ich, das ist eigentlich, das wäre so nach den Gesetzen der Ma'at. Wenn wir immer in dieser Wahrhaftigkeit sind und in dieser Offenheit und Transparenz. So, und das ist an der Stelle, schätze ich mal, ich war ja nicht live dabei, aber so was ich so mitbekommen habe, ist eben da so, ich sage jetzt mal, eine Position betont worden, nämlich eben diese, ja, dieses Aktivieren, dieses Energetisieren der Menschheit, ja, also da wirklich einen Aufschwung zu geben. Was, ich sage jetzt mal, wenn man so guckt, ja, dann hört sich das alles erstmal immer ganz prima und wunderbar an. So, was aber jetzt ist, ist, wir gucken auf die heutige Zeit und da sollte man eben aufwachen und sehen, was hat das gebracht und zu was führt das und was sind die Langzeitwirkungen, was sind die Nebenwirkungen? Wie wirkt sich das auf den Menschen auf Dauer aus? Also wenn man zum Beispiel jetzt mal ein Medikament auf den Markt bringen möchte, dann braucht es ja so und so viel Probanden, du brauchst eigentlich so und so eine lange Zeit, wo du dann eben diese Nebenwirkungen auch studieren musst und, also diese ganzen Präzedenzfälle, die dann da eintreten. Und das fehlt an der Stelle, dass man da dann ab einem gewissen Zeitpunkt sagt, okay, wir haben es gemacht, wir haben das jetzt über einen langen Zeitraum mitverfolgt und jetzt gilt es dann diesbezüglich vielleicht nochmal so ein Feintuning anzulegen. Also dann zu sagen, okay, 444 Hertz ist zwar ganz schön, ist eine dezimale Zahl, passt so schön in unser dezimales Maßsystem, wo wir alles schon strukturieren und in Scheiben einteilen können. Aber ist das denn entsprechend auch für die jetzige Zeit? Ja, brauchen wir das Menschen nicht vielleicht doch nochmal anders? Und das wäre eigentlich, sage ich jetzt mal, wünschenswert und einladend, dass da Alternativen mit einbezogen werden. Ja, oder um noch ganz kurz einen Ausgleich zu bieten, wenn wir wissen, viele Einflussfaktoren schwingen mit, können wir ja eben, das war ja auch eine Frage von dir vorhin, wir können ja natürlich auch einen Ausgleich für uns schaffen. Und da ist das Erste und Einfachste ist die Natur und die Atmung. Ja? Also die zwei Tools, die sind, Gott sei Dank, Göttinnen sei Dank. Ja, also es liegt vor der Haustür und wir haben es in uns. Und wir können diesbezüglich diese zwei Komponenten gut kombinieren und da für uns immer wieder einen guten Ausgleich schaffen. Das ist mal jetzt das Günstigste, was uns zur Verfügung steht, ohne dass wir von irgendjemandem in der Abhängigkeit sind.
Verstehe. Also es ist nicht nur so, dass die Natur uns gut tut vom Sauerstoff her oder weil wir da ein bisschen Ruhe haben im Abschalten. Es geht auch darum, dass wir diese natürliche Frequenz nochmal spüren. Trotzdem kam eine, ich habe es einfach nicht richtig kapiert. Wie konnte man denn entscheiden, welche Frequenz, man kann ja nicht einfach eine Erdfrequenz ändern. Geht es darum zu entscheiden, welche Lieder jetzt nur noch im Radio gespielt werden? Oder wenn diese Entscheidung getroffen wird, dann muss sie ja irgendwie umgesetzt werden. Und wenn die Erde eine eigene Frequenz hat, wie kann man dann diese Frequenz so ändern, dass die Menschen sie als schneller wahrnehmen? Also wie ist es dann umgesetzt worden?
Das ist eine sehr schöne Frage, die du stellst. Das ist, wie kann man so eine Erdfrequenz einfach ändern? Das ist genauso, wie man einen Menschen, sage ich jetzt mal, der aus Körper, Seele, Geist besteht, ja, also ein ganzheitliches Wesen ist. Wie konnte es passieren, dass der Mensch nur noch als ein physisches Wesen letztendlich betrachtet wurde? Und da war eben auch, es wurde seziert an leblosen Körpern, ja. Und damit war natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt nicht mehr dabei, nämlich das Leben. Mhm. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, wenn wir eben die 440 Hertz anschauen, ich will die ja gar nicht irgendwie schlecht reden oder was, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass der Mensch sich selbst so ein bisschen eben ein Stück weit vergessen hat. Er hat sich selbst vergessen zu spüren, hat sich vergessen, selbst wahrzunehmen. Er ist mehr über dieses Außen, in einer Scheinwelt, wenn man so möchte, als wirklich mit sich selbst verbunden zu sein. Und dieses 432 Hertz ist so diese oder diese Naturfrequenz, nennen wir es mal so, das ist das, was wir sind. Wir sind Natur, wir sind eins damit. Und wenn wir eben diese Gesellschaft anschauen, wie die sich so letztendlich auch von der Natur entfremdet hat und die Natur eigentlich mehr als Konsumartikel nutzt, ja, dann zeigt uns das ja schon, wo wir hingekommen sind. Und was macht es mit der Musik? Die Musik ist ja, das sind ja Frequenzen, die alle Frequenzen, alle Schwingungen berühren uns. Und das, was uns berührt, ist das, was wir dann fühlen. Und wenn wir jetzt eben an der Stelle von einer Welle, sage ich jetzt mal, berührt werden, die uns wohlig fühlen lässt, die uns entspannen lässt, ja, dann sind wir in einem ganz anderen Mut, in einer ganz anderen Stimmung, ja, als wenn wir von einer Welle getroffen werden, die, ich sag jetzt mal, energetisiert, ja, oder anregt. Ich sag nur, stell dir das Beispiel vielleicht vor, ein Zahnarztbohrer, ja.
Das ist keine schöne Frequenz, nee.
Das dreht erstmal und erstmal hörst du gar nicht viel, aber in dem Moment, wo es dann in den Zahn geht, dann macht es was mit uns, ja, und das löst etwas in uns aus. Das ist jetzt nicht unbedingt, ach ja, ich entspanne mich und chill mal und lege mich da ganz, ganz relaxed zurück und finde das ganz wunderbar. Nee, es bringt uns so eine Anspannung, weil wir merken, boah, da geht etwas in Resonanz, was aber uns, ich sag jetzt mal, hier so in den Zustand bringt, ja, also so dieses Unwohlsein. Und das ist eben genau dieser Aspekt. Was bewirkt es in uns Menschen, wenn wir auf Dauer permanent mit hohen Frequenzen in Berührung kommen? Und was macht es mit uns? Und das wirkt ja subtil. Es ist ja erstmal nichts, was ich auf Anhieb sehe. Ja, und das, was der Mensch erstmal nicht sieht, kann er erstmal gar nicht begreifen. Also es wirkt so auf einer subtilen Ebene. Und bis wir erstmal schnallen, dass wir schräg drauf sind oder dass wir missgelaunt sind, dann fragen wir uns die ganze Zeit wieder über unser Umfeld. Ja, an was liegt's denn? Kommen aber überhaupt nicht auf die Idee, vielleicht das Unsichtbare, ja, diese Frequenzen da vielleicht auch mal in Betracht zu ziehen. Und da wird es dann eben tatsächlich auch interessant, weil da gehen wir in diesen Bereichen, was ist sichtbar, was ist die Realität, wie forme ich Realität? Das, was ich zu eingangs ja auch schon gesagt habe, da gibt es ja so einen schönen Spruch von Einstein, der heißt: Wenn du dich auf die Frequenz, ich muss es ablesen, dann ich mag sowas immer gerne zitieren. Wenn du dich auf die Frequenz der Realität einstellst, die du möchtest, dann erschaffst du diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik.
Das Zitat, ja, ist das ja eigentlich der klassische Manifestationstrick, oder?
Ja, letztendlich ja. Das Ding ist nur, es beginnt eben auch genau damit, was denken wir, was fühlen wir, ja. Das heißt, wenn ich etwas manifestieren will und ich bin irgendwie, ich sage jetzt mal so dieser Klassiker, ich wünsche mir, ja, und fühle aber innerlich ganz was anderes, so den Zweifel und oder keine Ahnung, noch den Schmerz oder so, den Mangel, ja, dann wird es nicht funktionieren, beziehungsweise es funktioniert schon, aber halt genau in der Richtung, wie wir fühlen, ja. Das sind die Frequenzen, die wir aussenden und damit eben auch das hereinholen, ja, damit in Resonanz gehen. Und das ist das Wichtige. Es ist immer alles vorhanden. Wir können aus diesem Pool des Unendlichen schöpfen. Die Frage ist, womit wollen wir in Resonanz gehen? Also ich gehe nicht her und bestelle mir irgendwas im Universum, sondern ich gehe in meiner Frequenz, ich stelle meine Frequenz dahingehend so ein, dass ich mit dem, was ich gerne eben leben möchte oder erreichen möchte, oder ne, dass ich das in der Frequenz schon mal mich gleichschwingend einschwinge.
Wenn ich das aber so vergleiche, ich muss da jetzt mal ganz naiv und doof fragen. Das eine, was du erzählt hast, das ist ja diese Frequenz der Erde oder das Om, das ist sowas Ruhiges, das ist sowas Erdiges, das ist so ein Grundton. Wenn ich mir aber sowas wie Manifestation vorstelle, dann bin ich in so einem Excitement, in so einer Freude oder in so einem, weiß ich nicht, in so einem Überfluss. Überfluss, weil ich mich schon darauf freue, wie das sein wird, wenn ich das und das und das mache oder mir das und das und das vorstelle, ist das vielleicht da schon eine, ist das vielleicht auch eine andere Frequenz oder geht es darum, einfach nur die richtige Frequenz zu finden, um in diese Frequenz anzudocken, in die man hin will? Hat das, inwiefern ist das eine mit dem anderen verknüpft?
Okay, also so wie ich es für mich am leichtesten empfinde, sage ich, ich versuche es mal zu beschreiben.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Und das ist so, die Sieb herausgehen. Und wir immer an diesen Ruhepunkt gehen. Genau. Dann können wir aus diesem Ruhepunkt heraus schaffen. Erschaffen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in so einem Excitement bin, ja, dann gebe ich natürlich ganz viele hohe frequente Wellen raus. Was macht das? Es kann natürlich eben auch zerstreuen, ja. Und damit ist der Fokus nicht mehr gerichtet. Es gibt so, in den Upanishaden gibt es so einen schönen Vergleich oder ein schönes Bild. Das heißt, es gibt das Om. Das ist diese Urfrequenz oder die Frequenz, die wir aussenden, diese ruhende Frequenz, dieses, ich sag jetzt mal, neutrale und trotzdem in sich erfüllte. Und dann gibt es den Geist, das ist die Intention, ja, also wo will ich hin? Und der muss klar sein, der muss ganz scharf klar sein. Wenn der Geist flatterig ist, ja, dann habe ich keinen Fokus. Dann ist meine Intention irgendwo. Und dann gibt es das Brahman. Das Brahman, das ist so diese göttliche Essenz. Im Grunde, wenn wir jetzt im Pfeil und Bogen denken, also wir hatten eben das Om, dieser Bogen, dann hatten wir den Geist, der Pfeil, so, und das Brahman wäre die Zielscheibe. Also triff die Scheibe, ja, triff diese Zielscheibe. Nimm du dich selber als diesen Bogen, der das Geistige mit dem Göttlichen verbindet. Und dann kommen wir genau dahin. Ja, und dann sind wir wieder bei der Artemis.
Ja, also die Wahnsinn. Wahnsinn. Ja? Also ja, obwohl wir ja eigentlich auf die ägyptischen Göttinnen gleich noch zu sprechen
kommen. Ja, ja. Genau. Aber du siehst, es ist auch nichts voneinander getrennt. Alles ist miteinander verbunden. Ja, auch da, wie diese einzelnen Sterne am Himmelszelt für sich leuchten und trotzdem in einem Verbund ergeben sie Sternbilder und diese Sternbilder sind wieder miteinander verbunden und ergeben einen Zyklus und damit wiederum eine Geschichte und damit wiederum ein Ganzes. Also nichts voneinander getrennt, alles ist irgendwo miteinander verwebt.
Hat denn jeder Mensch auch so seine persönliche Frequenz oder geht es im Grunde genommen für uns alle darum, ein bisschen Ruhe und Fokus zu finden? Denn ja, wenn ich da ganz ehrlich sein darf, Carmen, ich weiß gar nicht, wann ich wirklich ruhig war. Ja, das ist ganz schlimm. Ja, ich bin immer außer Rand und Band. Immer ist was. Und auch, ja, was soll ich sagen? Also auch manchmal so eine, ich würde jetzt nicht sagen hektisch, ne? Oder total nervös, aber du kannst mich irgendwie abends um 11 Uhr noch anfunken und sagen, Nadine, hier ist gerade ein Jungle Brothers Konzert um die Ecke, schmeiß dich ins Taxi, komm, wir feiern. Und ich sag, yes, let's do it. Ja, so ist eigentlich irgendwie, bin immer so ein bisschen auch, ja, manche sagen ja, ich lass mir ja gern nachsagen, ich bin ein bisschen drüber, aber ist das jetzt die falsche Frequenz oder was ist hier los? Ja.
Es gibt kein Falsch. In der Natur gibt es kein Falsch. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. In der Natur gibt es kein Falsch und kein Richtig. Hm. Es gibt eben das, was ist. Und das, was ist, das sollten wir uns eben anschauen. Ja. Und wenn du von da sagst, von deinem Naturell, natürlich sind wir unterschiedliche Naturells. Ja. Also so wie ein Gänseblümchen anders ist wie eine Pfingstrose oder eine Tulpe. Das sind natürlich ganz andere ureigene Grundvoraussetzungen, die wir da mitbringen. Und nichtsdestotrotz ergeben wir dann in einem Zusammenspiel eine Komposition, ein Orchester. Und das, diese Symphonie des Lebens, das ist das, was wir eben in einer Gemeinsamkeit, in einem Verbund, in einem Miteinander kreieren können. Dass wir wirklich Also ich sage jetzt mal, der eine ist vielleicht ein Paukenspieler, der andere ist vielleicht die erste Geige, der andere ist vielleicht die zweite Geige und der nächste ist vielleicht der Flötist oder die Brate oder. Aber erst durch das Zusammenwirken kommt diese Symphonie zustande. Ja? Und deswegen ist die erste Geige nicht besser als die zweite Geige. Im Gegenteil. Weil der steht alleine da und wenn der sich mal verspielt, ja, hat im Orchester, wenn der mal irgendwie einen Ton daneben aus Versehen trifft, ja, dann habe ich mein ganzes Grand um mich herum, das das noch mitgedeckelt hat und getragen hat und dann war das gar nicht so auffällig. Also insofern,
das ist alles Bild.
Ja,
das ist alles sofort klar. Es ist eigentlich auch klar, weil dann brauchst du als kleine Triangel nicht so einen Komplex zu haben, ja, weil die erste Geige da einfach im Vordergrund steht, weil ohne Triangel, das wäre, das ist da irgendwo, es ist auch ein bisschen wie die drei Nornen, die das Lebensbild weben und jeder ist ein kleines Fädchen und wir alle machen dieses Bild aus und das hat alles seine Berechtigung. Das stimmt schon, ja, das ist interessant, ja, dass du es so sagst.
Und es ist eben auch so, wenn du sagst, du kommst nicht zur Ruhe oder du bist eher oftmals vielleicht zu hektisch oder so, ja, dann gilt es eben zu gucken, was brauchst du für einen Ausgleich? Wie kannst du für dich einen Ausgleich schaffen? Das bedeutet aber nicht, dass du dein Wesen ändern musst, ja. Also ich bin jetzt im Vergleich zu meinem Mann, bin ich auch eher ein sehr lebendiges Wesen. Mein Mann ist eher so die Ruhe, ja, wir ergänzen uns ganz wunderbar. Und trotzdem brauche auch ich meine Auszeiten und Ruhephasen, weil ansonsten ist man irgendwie Buffer Overload. Und das ist jetzt das Spannende, weil wir haben, und da gehe ich so mal kurz in die Wellen rein, ich habe vorhin mal so diese Beta-Wellen angesprochen.
Ja.
Das ist eben eigentlich unser Alltagsbewusstsein in dieser Hab-Acht-Stellung. Machen, tun, schaffen, ja, immer aktiv sein, lalalalalala.
Das ist so für dich.
Genau, das ist so die Beta-Welle. Dann haben wir die Alpha-Welle. Das ist so das, wo wir eigentlich uns schon mal so ein bisschen entspannen. Diese in der Ruhe liegt die Kraft. Hier sind wir in so einem ganz tollen Übergangsmodus. Das ist das, wo zum Beispiel Spitzensportler, wenn die nicht in ihrer Ruhe sind, ja, wenn die sich nicht konzentrieren und mal tief durchatmen, dann können die ihre Höchstleistungen gar nicht erbringen. Ja?
Nee.
Und das ist genau das, dieser Verbund über den Atem, dieses Verbund in sich hineinzugehen, sich mit sich selber zu verbinden und dann wiederum, und da sind wir wieder bei diesen Upanishaden, bei dem Bild, was wir vorhin hatten, sich dann auf das Ziel zu fokussieren, was will ich erreichen, ja? Und dann die Intention auszusetzen und dann bereits schon am Ziel zu sein, bevor die Füße, sag ich jetzt mal, zum Laufen begonnen haben. Und das ist genau das, wie wir arbeiten können. Dann gibt es die Theta-Welle, das ist die, wo wir dann so noch ruhiger werden. Das kommt so in diesen Dämmerzustand. Das wäre so zwischen dem Aufwachen, dem Tiefschlaf und dem Aufwachen oder eben beim Einschlafen. Das ist so eigentlich so diese Zeit, diese Übergangsphase. Das ist ganz wichtig, diese Übergangsphasen, die sind Gold wert, weil genau da haben wir nämlich noch so einen Halbwachzustand. Also wie in so einer leichten Trance, wo ich noch, oder so einer schamanischen Trommelreise, wenn man möchte, wo ich eigentlich jederzeit aufstehen könnte und gehen könnte. Ich bin nicht in der tiefen Hypnose, ja. Ich bin nicht in einem Tiefschlaf. Ich bin immer noch in so einem Wachbewusstsein, in so einem leichten Trancezustand, aber trotzdem noch in dieser fähigen Handlungsfähigkeit, jetzt habe ich das Wort, in dieser Handlungsfähigkeit, zack, aufstehen zu können und losgehen zu können, wenn ich denn will. Ja. Und das noch langsamere, das wäre dann eben so diese Tiefenentspannung. Das ist dann dieser Delta-Zustand. So, jetzt haben wir Beta, Alpha, Theta, Delta. Ja, da kommen wir so, also wenn du da von Frequenzen, wenn du so von Wellen ausgehst, das eine ist recht zackig und das andere wird dann immer geschmeidiger. So, und jetzt kommt das, was du was oftmals eben dann so ein bisschen falsch verstanden wird, wenn zum Beispiel Mönche da sitzen und meditieren und eigentlich in so einer absoluten Ruhe sind, was dann passiert ist, dass wir unsere Gehirnfrequenzen viel schneller sind als der Beta-Zustand, das wäre dann die Gamma-Welle, ja. Das heißt, wir sitzen eigentlich in einer totalen Ruheposition, aber es läuft alles auf Hochfrequenz. Und damit kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Ja? Also da sind wir dann, wo wir uns unmittelbar mit allem verbinden können. Und jetzt rutsche ich so ein bisschen in die Quantenphysik rein.
Ja.
Weil das ist, ich finde das sehr, sehr anschaulich, wenn wir, damit wir so ein Bild davon bekommen, was ist das überhaupt, in welchen Bereichen oder welchen Welten bewegen wir uns? Wenn wir in der Quantenphysik davon ausgehen, dass alles mit Teilchen, überall sind kleine Teilchen, nennen wir es mal so. Ja? Also hier in dieser Luft, überall sind kleine Teilchen. In unserer manifesten Form sehen wir das in einem Verbund. Ja? Wir haben hier eine feste Materie und trotzdem sind überall kleine Teilchen. Und jetzt geht es darum, wir wollen eine Welle aussenden. Und jetzt stell dir vor, wir hatten ja jetzt erst Fußball, National League oder was das da ist. Ich bin kein Fußballfan. Aber man hört es bei der Nachbarschaft. Und zwar die Laola-Welle in so einem Stadion.
Mhm.
Und jetzt stell dir vor, jeder einzelne Zuschauer in so einem Stadion ist eben so ein Teilchen. Und diese Teilchen sind eigentlich alle da. Die bewegen sich nicht. Kein Zuschauer rennt von A nach B. Alle sitzen an ihren Plätzen. Aber was sie jetzt machen ist, wenn der Impuls gegeben wird, dann stehen die auf.
Mhm.
Das heißt, sie bleiben an Ort und Stelle, aber sie werden wie so angeknipst, so zack, wupp, und dann gehen die Arme nach oben und dann gehen sie wieder aus, wupp, und dann geht der Knipser wieder aus. Und was dadurch entsteht im Außen, ist, dass wir diese Welle wahrnehmen, diese Bewegung wahrnehmen. Obwohl die Bewegung eigentlich erstmal nur an Ort und Stelle, sag ich jetzt mal, ein Auf, An und Aus ist, wie so ein Lichtschalter. Und das ist das, wie im Grunde so diese Wellenfunktion vielleicht erklärt werden kann in einer gewissen Form, dass wir weggehen aus diesem linearen Denken, ich bewege mich oder eine Welle bewegt sich von A nach B, sondern es sind überall kleine Teilchen, die aktiviert werden, auch so ein bisschen wie in unserem Gehirn, sage ich jetzt mal, die Synapsen sind unsere, alle Synapsen sind da, aber viele sind vielleicht nicht aktiviert, ja. Und erst wenn wir durch irgendeinen Lernprozess, durch irgendeine Erfahrung, zack, diese Synapse aktivieren, dann entsteht eine Verbindung. Und dann verbinden sich die verschiedenen Synapsenpunkte. Und dann entsteht eine, ja, auch eine elektrische Leitung, wenn man so möchte. Und das, was in uns funktioniert, das ist genau das Gleiche, was im Kosmischen funktioniert. Und das ist das, wie auch eben diese Wellenfunktionen vonstatten gehen.
Das ist sehr spannend und ich glaube, da gibt es ganz viele Impulse dafür. Jedes einzelne kleine Goldnugget, was du uns da vor die hier hinwirfst, nochmal nachzurecherchieren. Also alleine schon Theta-Wellen, Beta-Wellen, Alpha-Wellen und die Verständnis davon, dass wir auch Teil einer Welle sind, das ist schon, das zeigt einen einfach, welche Perspektiven du da aufmachst, weil das geht schon, also es ist, glaube ich, so mit einer einfachen Diagrammerklärung einfach nicht getan. Da muss man sich ein bisschen einer ganz anderen Dimension auch hingeben, um das in seiner Tiefe zu verstehen. Ich muss es auch ehrlich gesagt auch noch mal ein bisschen nachsacken lassen. Oder man geht mit dir direkt auf die Reise.
Und ja, weil das tatsächlich, danke für den Hinweis, aber tatsächlich, es geht darum, dass wir das erstmal tatsächlich selber erspüren dürfen. Und vor allem, es geht auch darum, dass wir lernen, zwischen diesen verschiedenen Bereichen immer zu wechseln. Auch so, wie ich vorhin das erklärt habe mit diesem Paternoster-Prinzip, ja. Also dieser Aufzug, der immer rauf und runter geht. Also nicht Paternoster, das nicht. Vielleicht wurde das auch einst mal falsch verstanden, keine Ahnung. Nein, ich meine tatsächlich eben dieses Ich im Streben für das Göttliche und diese Essenz wieder in mich hineinzulassen. Und hier sind wir eben auch in diesem Wellenbereich. Wir haben Momente, in denen wir hochfrequent schwingen können, ja, und dann braucht es wieder diese Entspannungsmomente. Dann gehen wir wieder in diese tiefen Entspannung, wo wir wirklich verbunden sind mit unserer göttlichen Essenz, wo wir dann auch, ich sage jetzt mal, die Inputs, die Impulse, die Inspirationen erhalten, die wir dann wiederum umsetzen können, zum Ausdruck bringen können. So, wenn wir jetzt aber überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, wenn das alles nur Theorie ist, dann heißt es erstmal spüren. Und das ist das, was ich eben auf den Reisen eben den Teilnehmern auch zuteil werden lasse, sich da selber erstmal spüren zu lernen und das mal wahrzunehmen. wie fühlt sich das denn überhaupt an? Ja, weil wenn ich nicht weiß, wie ein Schokopudding schmeckt, kann ich nicht über einen Schokopudding ja, reden. Also erstmal in den Gusto kommen. Und hier im Hintergrund siehst du es so ein bisschen. Ja. Ich habe sogar viele Klanggabeln. Genau, und die hier auf der Seite, das sind eben die planetarischen. Das hier, das ist tatsächlich, das sind die Solfeggio-Frequenzen. Also, und ich habe noch unzählige andere Klanggabeln, die auf unterschiedliche Themenbereiche auch eingehen. Also sei es Knochenstrukturen, Nervenstrukturen und
ja. Wirklich, es gibt je nachdem, welche, ob Knochenstruktur oder. Das ist der Wahnsinn. Also das bedeutet auch, diese Klangheilung heißt nicht nur, euch liegt da entspannt und dann höre ich so einen Gong, damit ich mal runterkomme, sondern ich kann da wirklich an die... Sorry, ne, da wollte ich jetzt...
Ja, da kann man
bei uns immer sauer an, da ist dann irgendwie eine Klangreise und dann liegt man da und dann wird da eine Klangreise...
Das ist so mal schön für eine Grundentspannung, sage ich mal, und auch nicht verkehrt. Aber tatsächlich, wenn man eben, ich sage jetzt mal, differenzierter ran möchte oder eben auch so, wie wir ja alle Individuen sind, haben wir auch individuelle Geschichten und individuelle, ich sage jetzt mal, körperliche Erscheinungen, ja, also vielleicht auch mal hier und da Symptome, die sich dann zeigen. Und ja, und da kann man eben tatsächlich individuell auch rangehen. Das ist wie eine Akupunktur, wenn man möchte, nur mit Klang. Ja.
Wow.
Da kann man tatsächlich sowohl energetisch, aber auch physisch arbeiten. Ja, ganz toll.
Ja, und ich würde natürlich, es wäre ja auch nicht der Podcast undomestiziert, wenn ich dich natürlich bitten würde, hier meine kleine Überleitung zur Göttin zu machen. Ja.
Ja.
Und dazu würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir über die Reise sprechen, die wir vorhaben und die du vorhast und ich unbedingt dabei sein möchte und werde. Ägypten, ja. Isis, ja. Tempel, die Göttinnen. Und was die Frequenzen damit zu tun haben. Da würde ich gerne noch, dass du mal kurz darüber sprichst.
Sehr gerne. Also Ägypten, die Reise findet tatsächlich im Oktober statt. Das ist eine Initiationsreise. Und da geht es in erster Linie mal darum, dass wir in uns unsere eigenen physischen Chakren in einen Einklang bringen. Weil wenn wir in unserer Alignment sind, wenn wir in unserer Ausrichtung sind und wenn wir erstmal unsere erste Ebene, also wirklich unsere Körperebene, wenn wir die gut in einen Einklang bringen, dann können wir uns überhaupt erweitern. Ja, dann können wir den nächsten Schritt rausgehen. Und die heutige Zeit bietet es ja an. So, und warum Ägypten? Ägypten hat ja diese Lebensader, den Nil, und das ist der Spiegel im Außen, das im Grunde die Milchstraße, die wir über uns haben, das ist der Spiegel, das spiegelt sich im Nil. Und jetzt kommt's. Am Nil entlang sind eben die Tempel, die in diesen energetischen Frequenzen sind, exakt analog zu den Chakren, die in uns sind. Ja, also wirklich der Nil, die Lebensader ist, wenn man so möchte, unsere eigene Kundalini-Kraft. Wenn man jetzt diesen Begriff nehmen möchte, aber letztendlich dieses Ausrichten unserer Energiezentren in uns, da gibt es eben verschiedene Tempel entlang des Nils, die diese Energien speichern. Wie ist das möglich? Diese Tempel haben eben damals, die wurden ausgerichtet zu den Sternen, zu den Planeten und waren in diesem Verbund. Und jetzt kannst du dir das vorstellen wie so ein Radiosender. Also der Stern oder der Planet ist der Radiosender und der Tempel ist der Verstärker und wir sind der Empfänger, ja? Und wenn wir wieder in unsere Alignment kommen möchten, wenn wir da wieder in unsere Kraft kommen möchten und wirklich aus dem Vollen schöpfen möchten, dann können wir eben da in diesem Verbund gehen mit den Tempeln, uns sozusagen verstärken lassen. Also ich sage jetzt mal, das wäre so die Klanggabel in einer potenzierten Version. Und warum hat der Nil an der Stelle so eine wichtige Rolle? Was spielt der für eine wichtige Rolle? Wasser ist ein Überträger, ein Informationsträger. Und wir bestehen ja zu einem Großteil, ich sage jetzt mal zwischen 70% und 80% aus Wasser. Das heißt, alles wird, und da sind wir wieder bei diesem Klang, alles wird in diesen Klang, in diesen Fluss gebracht. Denn wenn wir von dem Urwort ausgehen, dann bedeutet Schwingung, Klang nichts oder Klang in dem Fall auch Fluss, fließen, in den Fluss kommen, ins Flow sein.
Flow, der Flow-Moment.
Genau. Und was hat das mit den Göttinnen zu tun? Also wir haben da unter anderem die Hathor, ja, also den Dendera-Tempel in der Hathor-Tempel in Dendera, so rum, andersrum, ist stellvertretend zum Beispiel für das Kehlkopf-Chakra. Und Hathor ist die Göttin, die für die Lebensfreude steht, für den Lebensgeist, aber auch für den Klang, ja. Und da kommt so ein bisschen mein Name ins Spiel, weil Carmen bedeutet ja auch Lied, Gedicht und Klang und Poesie. Und auch da haben wir diese Frequenzen. Also alles, was über diese Weltenseele übertragen wird, darf in den absoluten göttlichen Klang eindringen. Und da ist eben Hathor mitunter eine dieser Stellvertreterinnen, die uns verbindet. Ebenso wie die Göttin Nut, die eben auch stellvertretend ist für die Milchstraße, für den Sternenhimmel. Und so haben wir überall eben auch diesen Verbund der Göttinnen. Und wenn wir eben auch drauf gucken, wie die heilige Trinität was in dem Altägypten gelebt wurde, es war immer ein männliches, ein weibliches Prinzip und ein drittes neues, etwas, was neu geboren wird, ein Projekt, ein Kingdom, ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, egal wie, es war immer eine heilige Trinität, die wirksam war. Und du siehst eben auch dort an diesen Städten, wie immer die Pharaonen von den Göttinnen initiiert worden sind, durch Frequenzen, durch ihre Energie und Schwingungen, um eben in diese Kraft kommen zu dürfen, um entsprechend den Gesetzen der Ma'at bzw. diesen kosmischen Gesetzen das Land regieren zu können, ja, in dieser absoluten Angebundenheit und in dieser Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, ja.
Und wir reisen ja nicht nur zu den Tempeln und erfahren die Energie dieser Tempel selbst, was ich ja ganz toll finde. Ihr habt es ja möglich gemacht, dass wir diese Erfahrung fernab vom touristischen Treiben oder anderen Reisegruppen erleben dürfen. Und wir sind ja erstklassig begleitet, weil nicht nur du bist mit dabei. Da ist eine Kollegin mit dabei, die sich wirklich sehr gut mit Astrologie und den Sternen, die Ausrichtung der Sterne auskennt. Und dann auch noch unser Göttinnen-Urgestein, Vera Zingsim, die wie keine andere sich mit der Geschichte der Göttin auskennt. Das bedeutet, man ist da jetzt nicht nur und sitzt und wartet da irgendwie, dass da die Frequenz durch einen durchleuchtet, sondern diese Begleitung, das ist schon fast, also VIP, würde ich sagen. Ja, das ist schon.
Ja, absolut. Und vor allem, wir sind tatsächlich, also wie du es erwähnt hast, Susanna Neumann und Vera Zingsim, also wir sind eben auch zusammen, wir haben uns, es war eine göttliche Fügung, auch an der Stelle in diese heilige Trinität eintreten zu dürfen. Und das in dieser Ergänzung zueinander auch anbieten zu dürfen. Und wir sind eben also wirklich exklusiv. Wir haben eine private De Herbeia, das ist ein Segelschiff ohne Motor. Wir sind getragen von Wind und Wasser. Wir dürfen uns wirklich diesen ganzen Kräften, Naturkräften hingeben, uns wirklich zurücklehnen und auch, ja, das alles aufnehmen, ja, also wirklich auch spürbar durch uns erleben. Und Vera erzählt eben allabendlich dann, während wir so zum Sundowner dann an diesem Nil entlang fahren oder eben auch an einem Ufer stehen und dann wirklich diesen Sonnenuntergang dann zuschauen, erzählt eben Vera auch die Geschichten, ja, über diese, ja, altägyptische Zeit. Und wie du auch gesagt hast, Susanna, sie ist eine Astroalchemistin, also wirklich eine, die Körper und Seele und Geist und eben auch dieses Sternenbewusstsein uns nahe bringt. Und ja, also ich bin so dankbar, dass sie diese Fügung auch gegeben hat, dass wir das in dieser Fülle und in diesem Spektrum auch gemeinsam anbieten dürfen. Also es ist
Na, wirklich
ein...
Wirklich, ja. Da, also ich, als ich das auch schon gelesen habe, also ich meine, von euch begleitet zu werden, das ist schon mal was ganz Besonderes, weil ich kenne auch wirklich niemanden, der sich in dieser Thematik so gut auskennt und auch auf eine Art und Weise begleitet, die nicht belehrend ist, wenn ich das mal so sagen darf, sondern wirklich, also das stimmt ja auch auf menschliche Art auch nochmal so eine Frequenz, das muss ich jetzt auch nochmal sagen.
Ja.
Das ist einfach auch etwas, selbst wenn man sich jetzt noch nicht intensiv mit ägyptischen Göttinnen auseinandergesetzt hat, alleine begleitet zu werden, um diese Kräfte zu spüren. Und auch ist das eine Reise, ich muss wirklich sagen, ich gucke ja immer mal hin und her und was auch Freundinnen von mir machen und dann fahren die in den Ashram irgendwo oder machen irgendeinen spirituellen Trip nach Brasilien mit einem Ayahuasca-Zeremonie. Aber das, was ihr anbietet, ist so einzigartig und so besonders. Ich habe es noch nirgendwo gesehen, in keinem Reiseführer, in keinem spirituellen Retreat. Das ist etwas absolut Einzigartiges. Und vor allen Dingen, das ist ja auch mein Anliegen, auch mit meiner ganzen Arbeit, diese weibliche Essenz, die da auch mitschwingt, wenn es so etwas überhaupt gibt, dass wir da auch wieder hineinkommen und das vielleicht ein Stückchen auch erwecken können in so einer Zeit, die geprägt ist von so vielen Umbrüchen und so vielen Stressfaktoren und von so vielen Unsicherheiten, die auf uns niederprasseln gerade, da einen Weg zu finden, uns auch neu auszurichten, damit wir auch gut gewappnet sind für das, was jetzt noch kommt. Ja.
Ja. Ja, vor allem eben auch wieder zu lernen, ja, zu lernen, wer bin ich eigentlich, wie spüre ich mich eigentlich wirklich in meiner Ganzheit an, und aus dieser ruhenden inneren Kraft heraus dann letztendlich auch in die nächsten Schritte gehen zu können, eben nicht Ping-Pong-Ball zu sein, nicht irgendwie wie so ein Flipperball von links nach rechts geschussert zu werden und dann immer zu sagen, ah, und das gefällt mir nicht und ah, und das fühlt sich nicht gut an, sondern wirklich dann ein Standing auch zu haben, das eben nicht in den Kampf geht, nicht in eine Revolte geht, sondern in so eine ganz klare Bestimmtheit, wo man weiß, ja, das ist die Wahrhaftigkeit, die sich durch mich ausspricht. Und dann haben wir wirklich in diese Schöpferkraft und das ist diese Schöpfer, ja, diese Qualität, die so eine Schöpfergöttin letztendlich gebären kann, ja, und wo es mir eben auch darum geht, ist, dass wir auch in uns diese Energien, auch männliche und weibliche Prinzipien in uns lernen. Da haben wir ja zum Beispiel eben auch die Sekhmet. Wir haben vorhin die Hathor angesprochen, die ist eher so das Liebliche, dass man kennt vielleicht auch die sieben Hathoren. Jetzt mache ich einen kurzen Ausflug zu den Plejaden rüber, die sieben Schwestern. Ja, das ist das weibliche Wirken, das reinkommt. Das ist das weibliche Wissen. Jetzt gibt es aber dann den männlichen Anteil oder den kämpferischen Anteil darin. Das ist die Sekhmet, ja, das ist die Löwensfrau. Die hat eine ganz andere Dynamik. Also wenn man es jetzt mal so in geschlechterspezifisch einteilen. Ich halte mich einfach ein bisschen zurück, weil ich sehe ja immer irgendwo, wie alles miteinander auch da interagiert und harmoniert. Und sobald wir ja auch da in einen inneren Frieden kommen können, ja, dann kann sich auch der Frieden im Außen zeigen. Ja. Aber es beginnt immer bei uns. Es beginnt immer im Kleinen bei uns. Ja.
Und es wird, also ich glaube, das wird eine einzigartige Reise mit einzigartigen Frauen. Das wird eine, also wir sind auch eine kleine Gruppe, ne?
Und wir sind eine kleine Gruppe. Wir haben 13 Anmeldemöglichkeiten, wovon da schon einige weg sind tatsächlich. Ja. Also das Boot füllt sich.
Ja.
Ein Highlight möchte ich noch erwähnen. Wir machen ja dann nach den Chakren am Nil fahren wir dann noch abschließend als Topping in die Wüste. Also wir gehen aus dem lebendigen Bereich dann in die absolute Stille. Und wo haben wir heutzutage noch wirklich absolute Stille? Ja, also wirklich in diese Qualität der weiten Wüste unter dem Sternenhimmel.
Dem Sternen. Wo sehen wir denn überhaupt noch Sterne? Ja, und wo haben wir dann auch noch jemanden dabei, der sich mit Sternen auskennt?
Ja, Eben, genau. Also wir haben da wirklich, wir also fulminantes Spektrum, und das ist also wirklich ein Geschenk, ein Juwel des Himmels, wenn man so möchte. Ich freue mich für jede, die kommen möchte.
Es wird, ja, es wird, also ich finde auch, du hast an alles gedacht. Es ist so gut durchgeplant. Die Unterkünfte wunderschön. Allein diese, ja, auch dieses, das Boot, ich habe schon Fotos davon gesehen. Wir sind so gut betreut. Es gibt einen Inlandsflug. Wir sehen auch die Pyramiden, die Sphinx. Es ist und Tempel, von die vielleicht nicht jeder Ägyptenreisende sofort damit aufs Tableau kommt, sondern das sind wirklich auch kleine Tempelanlagen, die man vielleicht nicht so als Tourist so zu sehen bekommt. Und ihr habt diese ganze Reise ausgerichtet, synchron zu den eigenen Chakren. Also es wird wirklich auch eine Reise zu einem selbst. Ne? Das ist,
Absolut.
das finde ich schon richtig klasse.
Ja, und natürlich darf das Körperliche auch nicht fehlen. Wir werden auch gut versorgt, also wirklich Vollpension. Also auch da Körper, Seele, Geist, alles darf wirklich in die Fülle kommen.
Ja, genau, damit wir auch wieder unsere Frequenzen auf die richtige, auf die richtige Schwingung, die richtige Schwingung kommen. Ja. Also, und wir haben auch noch ein kleines Goodie, denn also diese Reise, es ist natürlich eine ganz besondere Reise und es gibt ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es mir hier alles aufgeschrieben. Die Reise kostet normalerweise 4.740 Euro, ja. Frühbucherrabatt, der aber bald ausläuft, Ende des Monats, zum 1. Juli ist das, ja, oder?
Am 30.06., 31. Wir haben ja da 31 Tage. Genau, bis Ende Juni gilt der Frühbucherrabatt
Und
von
der ist
2.960 Euro.
2000. Und, aber, wenn man sich da jetzt nicht so unter Druck setzen möchte, es gibt auch noch einen Xanadin-Rabatt, ja. Das ist,
Genau.
kann man sich doch noch mal überlegen, ob man sich, wenn man sich da vielleicht jetzt von inspirieren lassen hat, ob man sich anmeldet dann mit einem kleinen Rabatt über mich, über diesen Podcast und dann einfach bei euch melden, sagen, ich hab den Podcast gehört und dann ist der Rabatt noch mal zwei, dann ist er 250 Euro vom vollen Preis ungefähr.
Genau.
Dann ist das 4.499. Aber es ist halt alles drin, wirklich. Und das muss ich schon wirklich sagen. Das ist wirklich ein Preis, der ist im Grunde genommen unschlagbar dafür, was man hier für eine Transformation bekommt. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Es wird mein Geschenk an mich selber zum 50. Geburtstag. Ja.
Ja,
Ja.
du wirst sehen, also das, was du dir da wirklich auch erlaubst, ja, das ist ja das oftmals, wir erlauben es uns nicht, ja, wir erlauben es schon gar nicht, uns zu denken und uns, dass das überhaupt möglich sein kann. Aber in dem Moment, wenn wir es uns erlauben, uns wirklich etwas zu gönnen, ja, in dem Moment werden wir beschenkt, und zwar wirklich. Das ist das, wo wir selber beschenken. Das ist eben genau diese Manifestation. Wo gehen wir genau in diese Frequenz hinein, ja? Und das ist unser Geburtsrecht. Das ist unser Geburtsrecht, dass wir in unseren Urschwingungen sein dürfen, dass wir im Einklang mit uns schwingen dürfen, dass wir mit uns selbstbestimmt in unsere eigene Schwingung ja zurückfinden dürfen, jederzeit. Ja, man kann immer wieder ausreiten, sag ich mal, ja, und sich hier und da vergnügen, ja, und dann kommt man aber wieder zurück und sagt, okay, und hier ist mein Zuhause, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir müssen das ist sein.
Ja, das sprichst du was an, unser Geburtsrecht, dass wir irgendwo, dass wir in dieser hektischen Welt mit diesen vielen Ansprüchen auch an uns selbst schauen, wie wir uns nochmal neu ausrichten und etwas für uns tun, was wirklich wahrer Luxus dann auch ist in diesen Zeiten, ja. Und nichts mit teuren Designer-Handtaschen oder einem neuen Auto oder sonst irgendwas. Das ist wirklich etwas, was wir für uns selber tun können und wovon wir vielleicht noch jahrzehntelang profitieren können. Ja? Das ist
Absolut.
so ein Reset, ein innerlicher Reset, gewappnet zu sein und danach vielleicht Dinge anzugehen, Projekte anzugehen, Visionen zu spinnen, von denen man vorher noch gar nicht geglaubt hat, dass sie für einen möglich sind. Und dafür ist diese Ausrichtung, also deswegen interessiert mich die Reise. Es geht mir gar nicht darum, jetzt nur so zur Ruhe zu kommen, sondern sich so neu zu kalibrieren, dass man vielleicht nochmal einen ganz neuen Wurf macht und sich neu ausrichtet und in seine volle Kraft kommt.
Absolut. Und das ist auch wichtig, gerade eben, wenn wir für die nächste Generation auch mitdenken dürfen. Und das tun wir Mütter ja, ja. Wir leben ja nicht nur für uns und wir gehen ja an der Stelle ja auch schon in die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Und das ist das, was wir jetzt eben auch mit einleiten dürfen und initiieren dürfen. Eben auch das Wissen, was ja schon längst gelebt wurde, das ist ja nichts Neues. Wir erfinden das Rad ja nicht neu an der Stelle. Wir erinnern uns daran, was in Altägypten zum Beispiel eben schon und da schon auch vor den Zeiten, was da schon gelebt wurde, eben mit dem Ganzen wirklich in diesen Frequenzschwingungen zu sein, zu arbeiten, zu leben und das auch wirklich umzusetzen im Alltag, ja. Das ist eine ganz andere Nummer, als wir uns heute, ich sag jetzt mal, im Grand, im Alltag hier durch die Welt bewegen. Und das gilt es, weil das ist auch die Zukunft, auch die Energiemedizin ist Zukunftsmusik, ja. Da geht's hin. So wie einst die Leute gesagt haben, ja, und die digitale Musik, da geht's hin und die Langspielplatte wird aussterben. Sie ist nicht ausgestorben, aber sie ist, ich sag jetzt mal, ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber nichtsdestotrotz, es ist der Schall, es sind die Frequenzen, egal welches Medium. Ja, es ist auf Schallplatte.
Ich habe mir schon überlegt, wieder einen Schallplattenspieler zu kaufen. Und zum ersten Mal ist jetzt in den USA mehr Platten verkauft worden als CDs. Wieder, ja, ja.
Ja, schau an. Und um nochmal auch so auf die 432 zurückzukommen, ja. Ist ja auch so, dass wir, dass viele, viele Musiker auch diese Frequenzen jetzt wieder, es geht nicht so, dass wir einfach dann sagen, naja, dann tune ich das einfach mal runter. Nee, es muss alles umgeschrieben werden und umnotiert werden. Und das machen jetzt ganz viele Musiker. Das heißt, sie schreiben ihre eigenen Stücke wieder in 432 Hertz. Kirchenglocken werden jetzt wieder abgenommen, die ja auch auf 440 Hertz geeicht wurden. Sie werden
so
heil. Ja, und auch da, wir haben in Italien haben wir einen Kirchenglockenbauer, der nimmt tatsächlich die alten Glocken ab, schmelzt sie ein, gießt sie neu und zwar und richtet sie nach 432 Hertz aus. Weil du musst dir vorstellen, das sind so Türme, wo es ja eben auch so in alle Richtungen.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, jetzt mal ganz nebenbei, ich meine, das wissen natürlich die Hörer, aber jetzt mal ganz ehrlich, so eine Glocke. Das ist nicht irgendwie ein kleines Instrument, eine Glocke zu gießen. Da musst du ein Loch, das ist eine Kunst, das ist ein Handwerk. Du musst das in die Erde, du musst die ganze Erde da aus. Das wird ja in der Erde, also das ist ein Riesenakt. Mir war es überhaupt nicht klar, dass man diese, dass man Glocken nach Frequenzen ausrichten kann. Das macht ja völlig Sinn. Das ist ja eine Stadtbeschallung, die man ja auch wohlwollend zur Kenntnis nimmt. Selbst ich als Kirchenkritikerin, ich freue mich eigentlich über Kirchenglocken. Es hat immer irgendwas ist da, was man es positiv aufnimmt. Und ich gebe auch zu, ich war sehr gerne im Kirchenchor, ja, mit die Orgel fand ich immer sensationell, wenn die da so losgedröhnt ist. Es hatte was, es ist durch Mark und Bein gegangen. Aber nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass das irgendwas mit Frequenzen zu tun hat, die mich auf irgendeine Art und Weise pushen oder runterbringen. Ja, sehr spannender Impuls.
Und das ist auch interessant, weil nämlich auch was, um auf die Glocken noch mal kurz einzugehen, auch was auf den Glocken für Bilder sind oder für Worte eingeritzt sind. Ja. Auch das ist Frequenz. Auch das ist Information, die in Form von Schwingung weitergegeben wird. Also das ist so ein weites Feld. Ich könnte da tagelang drüber erzählen, ja. In den unterschiedlichsten Bereichen. Also da kommen wir wirklich von dem einen ins
andere. Sollten wir noch 5 Stunden drüber sprechen, aber du hast die richtigen Impulse gesetzt. Weißt du was? Darum geht es auch. Es geht darum, diese Impulse zu setzen und jeder kann für sich weiter auch nochmal recherchieren oder tiefer reingehen. Aber es sind jetzt schon mal Perspektiven aufgezeigt worden, die wir vorher noch gar nicht wahrgenommen haben, weil wir auf dieser Frequenz gar nicht unterwegs waren oder diese Perspektive überhaupt nicht gesehen haben. Und was ich ja schon eingangs gesagt habe, allein schon in dem Vorgespräch, das hat mir schon gereicht, Dinge im Alltag aus einer komplett anderen Perspektive zu sehen. Und gerade wenn wir jetzt auch etwas ansprechen, ein Thema, was so gar nicht wahrgenommen wird und was in den Medien überhaupt keine Rolle spielt und in der Medizin nicht und auch in der Musik so gar nicht. Also wenn ich Radio höre, kommt kein Moderator und sagt an, und dieser nächste Song, der jetzt hier gerade von Lady Gaga gespielt wurde, ist, genießen Sie ihn, weil der kommt auf 440 Herzfrequenz rüber. Viel Spaß. Ne? Das ist ja überhaupt kein Thema. Also von daher ist das für mich jetzt nochmal eine Einladung, da tiefer reinzugehen und zu schauen, was bedeutet das im Grunde genommen auch für mich und meine eigene Frequenz.
Ja.
Es ist so spannend und es ist so schwierig, da einen Abschluss zu finden, aber
ja, ich meine,
alle wichtigen Infos, ich schreibe sie insbesondere auch zur Reise, ich komme natürlich nochmal schön in die Shownotes. Dann vielleicht hast du auch nochmal eine kleine Zusammenfassung, das würde mich wirklich freuen, über diese Beta, Theta, Alpha, Wellen. Vielleicht gibt es da nochmal so eine Mini-Zusammenfassung, was das bedeutet, dass man da irgendwo nochmal guckt. Und vielleicht hast du auch nochmal Links zu deinen anderen Retreats, die du auch anbietest, wo dieser Schwerpunkt vielleicht auch nochmal aufgegriffen wird, weil du bist ja da nun wirklich Expertin drin. Ja.
Sehr gerne. Ich kann auch gerne so ein PDF erstellen und das dann eben auch kostenlos zum Download für deine Zuhörerinnen, also dass dann jeder dann so gleich so, ich sag jetzt mal, so einen kleinen Überblick hat. Also da kann ich gerne was dazu beisteuern. Ich freue mich für jede und jeden, die da in diese Welt, sag ich mal, hinein möchten. Ja, auch begleite ich an der Stelle, wenn da jemand tatsächlich Interesse hat. Und ja, ich freue mich sehr für jeden, der sich diese Welten eröffnet, weil es ist einfach spektakulär.
Oh. Es ist schon auch ein Zufall, dass wir auch auf Frequenzen unterwegs sind, egal wer es hört, vielleicht irgendwo im Auto oder beim Chillen auf dem Balkon oder unterwegs bei der Hausarbeit, ja. Wir sind da irgendwo erzählen und jemand anders hört. Ich finde das einfach alles so faszinierend. Und wer weiß, wen wir gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort treffen. Und vielleicht fühlt sich jemand von uns inspiriert. So.
Ja.
Also Carmen, ich wünsche dir alles Gute. Wir sind ja im Kontakt eng und ich bin ja schon in großer Vorfreude. Und demnächst werde ich auch noch, um das Thema mit den ägyptischen Göttinnen zu vertiefen, mir mal wieder unsere altbekannte Gesprächspartnerin Vera Zingsem hier wieder ins Studio holen, ja, mit der ich da mich wieder völlig, wir überschlagen uns jedes Mal in unseren Gesprächen, aber es ist einfach, ja, sie hat einfach, was sie weiß, ist einfach spektakulär. Und
ich sage immer, sie ist die Akasha-Chronik in Sachen Mythologie.
wirklich. Also diese Frau, das ist unglaublich. Ja. Aber die kommt jetzt ja nochmal demnächst und dann frage ich sie nochmal ganz speziell aus zu den einzelnen Göttinnen auf dieser Reise. Ja.
Mach das. Ja. Sehr viel erzählen darüber.
Die Vera. Wahnsinn. Ja, okay, Carmen. Also vielen, vielen Dank, dass du nochmal da gewesen bist und uns nochmal einen kompletten Perspektivwechsel gebracht hast, auch wenn es hier und da ein paar kleine Internethaspel, kleine Unterbrechungen gab, aber das werde ich schön ausbügeln. Und so ist das mit der Frequenz. Ne? Und wünsche dir auf jeden Fall nochmal
einen schönen Tag.
Alles Gute, Carmen.
Danke dir, liebe Nadine. Danke für die Einladung. Ja, und auf bald. Tschüss.
Tschüss. Habt ihr es geschafft bis zum Ende? Hat sich gelohnt, oder? Hat sich doch gelohnt. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich diesen Podcast zu Ende geschnitten habe. Und wisst ihr, es ist ja so, ich habe ja auch so viel in die Ohren und zwei Kinder und Mutter und versuche irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Und du denkst, du hast dieses Interview aufgenommen. Und danach beginnt erst die Arbeit und denkst, oh, jetzt muss ich das alles noch, oh, jetzt muss ich noch schneiden, dann muss ich noch Intro, dann müssen wir irgendwie zurechtbasteln, dann müssen wir hochladen, dann müssen wir die Shownotes, alles drauf, oh, ist das dann auch noch. Aber im Grunde ist das für mich ein super eine super Lerntechnik, weil ich so nochmal ganz tief reingehen kann, mir Notizen mache und überlege, was sagst du denn dann im Voraus? Also, und wenn ihr da auch eine kleine Learning Curve hattet, nicht vergessen, bei Ko-fi/undomestiziert, Link in den Show Notes, da könnt ihr eine kleine Unterstützung dalassen. Und wenn ihr einen Appetit oder Hunger nach Transformation bekommen habt, wer sagt, ey, ich brauche jetzt dringend ein komplettes Reset, dann kommt mit nach Ägypten, mit mir und mit Carmen und mit Vera und mit all den anderen, die dort dieses magische Erlebnis erleben. So, und das war's jetzt erstmal. Und das nächste Interview, das kann ich schon mal ankündigen. Da werden wir das Thema nochmal vertiefen. Und da gehen wir zu den ägyptischen Göttinnen mit der Ratzingsen. Bis dahin erstmal alles Gute. Vielleicht sehe ich einige von euch auch bei den Zoom-Meetings zu den Matronen oder an Mitsommernacht oder. Jedenfalls jetzt erstmal viel Spaß und bis bald. Ciao, ciao.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.